Herzlich willkommen, liebe Grauzone-Podcast-Hörer, zu einer neuen Folge Grauzone-Podcast. Mein Name ist Florian Müller, ich bin der Chefredakteur und ich habe heute einen Gast dabei. Hallo, Werner Preuninger.
Ja, Florian, grüß dich. Dann lass uns mal über Jünger plaudern.
Ja, du hast es ausgeplaudert, Thema der heutigen Folge, Ernst Jünger. Ihr habt es auch im Titel schon gesehen. Und jeder, der die Grauzone schon ein bisschen länger verfolgt, der wird wissen, dass wir immer mal wieder einen Bezug zu Jünger hatten. Wir haben ja damals die erste Sonderausgabe zu Ernst Jünger gemacht, damals noch sehr dünn und sehr unqualitativ gewesen und haben dann Anfang dieses Jahres die Neuauflage gestartet. Und warum ich dann den Werner, also wir duzen uns mittlerweile, warum ich den Werner dann mit ins Boot geholt habe, ist, dass er Jünger auch schon sehr, sehr lange verfolgt und dass er auch mit der Biografie und den Werken vertraut ist und in der Sonderausgabe auch einen Text dazu verfasst hat. Auf den werden wir später separat nochmal eingehen. Aber von dir würde ich erstmal gerne wissen, Werner, wie bist du damals auf Jünger gekommen und warum denkst du, hat er im ja rechten, patriotischen, konservativen Lager immer so einen hohen Status gehabt?
Also gekommen bin ich zu ihm. Ich hatte in meiner wirklich frühen Jugend öfter mal so, naja, sagen wir mal so nationalrevolutionäre Zeitschriften bestellt oder abonniert sogar zum Teil. Die sind längst eingegangen, die gab es auch nur ein paar Jahre. Wie hießen die denn? Also Wir selbst dürfte wohl das bekannteste sein. Und dann noch so kleine Projekte, die wirklich nur ein paar Monate existiert haben. Und dort bin ich eigentlich erstmals wirklich mit dem Namen Ernst Jünger konfrontiert worden. Nur marginal natürlich, irgendwelche Artikel, die über ihn drin standen. Und war also gleich hellhörig geworden und auch ziemlich fasziniert, muss ich zugeben. Naja, und wie das dann so ist, im Laufe der Jahre ergeben sich so ja, Mosaiksteinchen auf Mosaiksteinchen. Hab mir dann die ersten Bücher von ihm verschafft, auch mich mit seinem Lebensweg stark beschäftigt. Damals erschien diese, wirst du kennen, diese große Bildbiografie auch von Heimo Schwilk. Die war auch so ein bisschen eine Einstiegsdroge. Und ja, das ist eigentlich bis heute so geblieben, dass Jünger jemand ist, den ich mehr oder weniger auch so alle 5 Jahre wieder neu entdecke.
Ja.
Also zum Beispiel die Tagebücher oder auch das Abenteuerliche Herz oder auch andere Titel von ihm lese ich mit zeitlichem Abstand immer wieder neu.
Ja.
Und finde auch immer wieder neue Dinge darin oder interpretiere sie für mich auch neu. Also es ist eigentlich ein stetiges Abenteuer, sich mit ihm zu beschäftigen. Und ja, seine ganze Herkunft aus dem nationalrevolutionären oder nationalistischen Kreis in der Weimarer Republik der 20er und frühen 30er Jahre, das hattest du gefragt, das macht ihn wahrscheinlich für Rechte oder sagen wir vielleicht besser die, was sich neue Rechte nennt, auch so interessant und immer wieder auch interpretierbar und neu entdeckbar. Das ist so meine Theorie eigentlich. Er passt halt unwahrscheinlich gut in unsere Anschauung der Welt und des Lebens.
Ja, würde ich absolut zustimmen. Bei mir war die Entwicklung lustigerweise ein bisschen anders, weil ich bin ja ein paar Jahre jünger als du und ich würde auch behaupten, dass der Linksruck der BRD dann schon weiter fortgeschritten war zu meiner Studienzeit. Und ich habe ja in Marburg studiert und habe das zum ersten Mal wirklich hautnah gespürt, in so einer linksextremen, linken Gesellschaft zu leben, wo auch freier Meinungsaustausch eigentlich möglich war, wo man dann logischerweise sich zurückzieht. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen über diese innere Emigrationsschiene zu Jünger gekommen. Also ich weiß, dass viele starten ja meistens mit den Stahlgewittern oder auch mit den Weimarer Kampfschriften, sage ich mal. Aber das Faszinierende bei Jünger ist ja auch, dass er irgendwie alle ja, Jubeljahre so eine Häutung durchmacht. Und eben, das haben wir dann auch in der Ausgabe stark thematisiert, dass ja der nationalistisch Jünger wieder ein anderer ist, zu dem der in die innere Emigration geht. wieder ein anderer, der später der Philosoph und Käfersammler geworden ist. Und was ich eben auch sehr faszinierend finde, ich bin ja auch jemand mit einem libertären Hintergrund oder freiheitlich, je nachdem, wie man will. Und da hat Jünger halt eben auch sehr starke Anknüpfungspunkte. Zum einen halt im Waldgang schon relativ früh und später dann ja auch mit Eumeswil und andere Schriften, wo er sich halt, ja, ich will nicht sagen zurückzieht, aber schon halt neben den Dingen hart. Und wenn man dann halt Jünger, wie du es ja auch sagst, nochmal liest, auch die Frühwerke, habe ich zumindest gemerkt, dass er bei den Stahlgewittern eigentlich auch neben den Dingen steht. Würdest du sagen, dass das eine Konstante bei Jünger ist, dieses neben den Dingen stehen, oder war er in der jungen Zeit schon deutlich aktivistischer?
Ja, zunächst einmal muss ich auch sagen, dass die Stahlgewitter auch bei weitem nicht das erste Buch waren, das ich gelesen habe von ihm,
Ja.
sondern auch erst recht spät oder sagen wir mal, ja, so in der Mitte der Zeit, wo ich mich mit ihm beschäftigt habe. Naja, er war ja damals, und das sieht man ja auch jetzt an den Originalkriegstagebüchern, die vor ein paar Jahren veröffentlicht wurden. Da sieht man ja schon, dass das genau zutrifft, was du sagst. Er ist ja der große Beschreiber der Dinge, ne? Der auch auf sich selber blickt, sagen wir mal. Also er schreibt ja nicht im Stil wie ich zitterte am ganzen Körper und dachte nur raus hier aus dem Blutnebel, sag ich jetzt mal, sondern er gibt dem allen ja mehr so einen metaphysischen Drive, ne? Also auch so einen sinngebenden. Und das ist ja eine Eigenart von ihm, die sich eigentlich durch sein ganzes Werk bis zu seinem Tod quasi durchgezogen hat. Also so derjenige, der sich am Rande der Katastrophe eigentlich am wohlsten gefühlt hat, immer. Egal wo er jetzt war, ob im Ersten Weltkrieg oder in den nationalistischen Hexenkesseln in Berlin in den 20ern oder als er vager Mitwisser des 20. Juli war und, und. Er guckt quasi wie auf sich selbst, so guckt er von oben auch auf die Dinge. Er hat ja auch mal geschrieben, er sucht sich da immer so einen erhöhten Standpunkt und sieht dann unten die Ameisen wimmeln, so sinngemäß, ne?
Ja, genau. Also er nimmt diese Metaposition ein. Oftmals hab ich es gehört von Leuten, die auch Jünger gelesen haben, dass sie das selbst gar nicht so wahrgenommen haben bei der ersten Lektüre, weil ja so dieser Mythos des Frontkämpfer, Nationalisten herrscht. Und wenn man dann aber sich ein bisschen tiefergehend mit Jünger befasst und halt eben diese, wie du es jetzt beschrieben hast, diese Perspektive kennenlernt, dann liest man halt noch mal was von Jünger und denkt, stimmt eigentlich. Also er war gar nicht so, zumindest jetzt bei den Stahlgewittern, der rechte Nationalist. Das kam dann halt ein bisschen später sicherlich. Und dann ist halt auch wieder so die Frage, die ich mir stelle, was von der Jüngerrezeption ist eigentlich berechtigt oder gerechtfertigt und was ist eigentlich Mythos? Zum einen halt Mythos von den Rechten, die halt mit Jünger das oder das verbinden, und zum anderen halt von den Linken, die ihn halt ja schon seit Jahrzehnten verteufeln. Gehen wir jetzt mal so diesen Abzweig, dass er diese Metaposition einnimmt und gar nicht mal der krasse rechte Nationalist war, zumindest ja bei den Stahlgewittern, später ja sowieso auch nicht. Warum denkst du, haben denn die Linken so ein großes Problem mit Jünger immer gehabt?
Naja, ich meine, ich glaube, da muss man gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil nehmen wir mal als Aufhänger oder exemplarisches Beispiel die Verleihung des Goethe-Preises an Jünger, der Frankfurter Goethe-Medaille 1982. Das habe ich also live erlebt, weil ich ja damals auch eine Ausbildung als Buchhändler gemacht habe,
Ach, okay, cool.
als
Ja.
blutjunger Mensch. Und ja, bring was auf den Punkt. Da gab es eine Entgegnungsbroschüre der grünen Stadtratsfraktion von Frankfurt, die dagegen Sturm gelaufen ist. Ohne jede Argumentation, sondern es wurden, und das beantwortet deine Frage eigentlich auch, es wurden fünf, sechs dämliche Zitate aus dem Zusammenhang seines Frühwerks gerissen, natürlich aus den 20er Jahren. Und das war dann die Argumentationslinie, warum Jünger ein ganz böser Mensch und Wegbereiter des Nationalsozialismus ist. Ne?
Ja.
Das ist ja die klassische Herangehensweise der Linken, sage ich jetzt mal ganz grob gesagt, und ist es bis heute auch geblieben. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen auch so ein bisschen als Appetitmacher auf unser Gespräch noch mal so eine Jünger-Doku gesehen, wo auch ein paar Linke zu Wort kommen. Ich glaube, so die üblichen Verdächtigen, Andreas Speit und wie sie alle heißen. Also, oder auch ein linker Germanist, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt, der auch nicht so wichtig ist. Das ist ein total verengter Tunnel, wie dort auf Jünger geblickt wird, mit dem es sich eigentlich gar nicht lohnt, sich näher auseinanderzusetzen. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, klar bietet Jünger selbst natürlich auch eine hohe Angriffsfläche aufgrund der Tatsache, dass er ja selbst seine ganzen 100, weiß ich nicht, 40 Artikel oder wie viele es waren, aus der Nationalistenzeit nicht in sein Gesamtwerk aufgenommen hat.
Ja.
Und dass er ja seine Frühwerke x-mal frisiert hat selber. Ne? Also
Ja.
allein von den Stahlgewittern gibt es ja, glaube ich, 7 oder 8 Versionen, die eigentlich mit den vorangehenden Fassungen auch nichts mehr zu tun haben. Also sowas bietet natürlich immer auch eine Angriffsfläche. Darüber ist ja auch ein großer Disput entstanden mit Armin Mohler dann. Ne?
Ja, sein Sekretär.
Ja, aber kurz und gut, ich glaube, ohne arrogant zu sein, wir müssen uns mit einer linken Sichtweise auf Jünger gar nicht groß aufhalten, weil die meistens ohne jede Substanz ist.
Ja, was ja nicht
Und
nur auf
da,
Jünger zutrifft, sondern ja auch auf viele andere Autoren, ne?
ja, und es fehlt auch meistens, das wollte ich vorhin noch anfügen, ein Riesenvorteil für den passionierten Jüngerleser ist es natürlich, nicht nur seine Werke zu studieren, sondern auch wirklich seinen Lebensweg en Detail zu kennen. Ich glaube, ohne Letzteres, also wirklich seine Biografie zu studieren, sind die Werke eigentlich auch kaum verständlich. Natürlich, man kann sie lesen, zur Kenntnis nehmen und für sich auch interpretieren. Aber die stehen ja in einem so engen Zusammenhang auch mit seiner geistigen Entwicklung und auch seinem äußeren Lebensweg, dass ja, das wirklich den Leuten geraten werden muss. Lest nicht nur das Werk, sondern studiert auch sein Leben.
Ja, ein schönes Beispiel ist ja, sind ja die Marmorklippen, die ja auch wahrscheinlich ja, ich würde sagen, relativ leicht zugänglich sind auf den ersten Blick, sind ja auch sehr bekannt. Ich würde sagen, nach Stahlgewittern das zweitbekannteste Werk. Aber die Rolle des Ich-Erzählers wird ja nur in in dieser schwierigen Situation, in der sich Jünger selbst dann halt im Widerstand, also ich meine, Widerstand mit fetten Anführungsstrichen, das ist ja dann eher die innere Emigration geworden, eigentlich in den Marmorklippen wurde und halt seine Haltung zu einem totalitären System. Und interessanterweise ist es ja auch so, auch wenn man Jüngers Rolle, also Jüngers private Lebenszeit da mit einfließen lässt, ist es immer noch schwer zu interpretieren. Und auch heute streiten sich ja da die Exegeten, inwiefern ist das jetzt ein Widerstandsbuch? Ihm wird ja zugute gehalten, dass es das, soweit ich weiß, einzige in größerem Maße erschienene Widerstandsbuch im Dritten Reich ist. Also da hat er schon ein deutliches Alleinstellungsmerkmal. Auf der anderen Seite wurde es ja dann zum Beispiel auch als Widerstandsbuch gegen den Sozialismus gelesen, weil im Osten hat ja dann auch im Sowjetsozialismus sich was zusammengebraut. Also auch da irgendwie, es ist ein schönes Buch und es liest sich gut, aber wie du sagst, dieses tatsächliche Verstehen, das ist dann doch meist eine Ecke tiefer.
Ja, das würde ich ein klein bisschen relativieren wollen. Wir dürfen nicht vergessen, das Buch von Werner Bergengrün, Der Großtyrann und das Gericht, das wird auch oft in einem Atemzug mit den Marmorklippen genannt und ist 2 oder 3 Jahre früher erschienen. Aber du hast natürlich recht, Marmorklippen war natürlich so das Renommierbuch zu diesem Komplex, sage ich jetzt mal. Obwohl Jünger auch hier sich öfter selber widersprochen hat. Einmal sagt er in irgendeinem Interview, es wäre eigentlich nur eine ganz allgemeine Widerstandsparabel. Das andere Mal sagt er selbst gegen den Nationalsozialismus, dann wieder gegen den Stalinismus. Aber das ist auch so typisch Jünger, glaube ich, vor allem als er älter war, dass er so einfach auch so ein bisschen drauf losgesprochen hat. Ich glaube ganz einfach, er hat ja mal erzählt, dass es wäre das Ergebnis eines einzigen Traumes gewesen, als nämlich der Diplomat Trott zu Solz bei ihm aufgetaucht wäre nachts und Greta Jünger, seine Frau, hätte ihn dann empfangen und Jünger hätte sich aber wegen fortgeschrittenen Alkoholkonsums schon ins Schlafzimmer begeben und hätte dann so Wortfetzen mit in den Schlaf genommen quasi, wo er dann quasi die Marmorklippen sehr komprimiert einfach auch geträumt hätte. Also, dass es überhaupt nur der Ausfluss eines Traumes gewesen sei und gar kein bewusster keine bewusste Anklageparabel, die widerstandsmäßig aufgebaut
Ja,
gewesen ist, ne?
absolut. Es deckt sich so ein bisschen. Also auf mich wirkt Jünger oft wie ein Traumwandler, der halt so durch die Epochen Deutschlands schreitet und irgendwie halt immer mit dabei ist, aber irgendwie auch halt so nebulös, was sich ja später auch mit seinem Tod ein bisschen deckt. Es gibt ja auch diese schöne, als Hörbuch gibt es das, glaube ich, nur von diesem relativ unbekannten Verlag. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mit Audioaufzeichnung und da war auch so eine Broschüre dabei von der Jünger Gesellschaft.
Ja, die habe ich auch, ja.
Ja, da bin ich mittlerweile ausgetreten, als sie den Kongress Ernst Jünger und Gender gemacht haben. Dann war es für mich, da war der Bogen auch überspannt. Aber da stand so ein bisschen drin über seine letzten Wochen, wie er sich irgendwie gefühlt immer weiter so auflöst oder transzendiert. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das von Schwilk geschrieben war sogar, aber super schön beschrieben, so die letzten Wochen von Jünger. Er ist ja 102 Jahre alt geworden. Viele wissen das ja auch nicht. Also unvorstellbar weite Lebensspanne, hat viele Epochen überblickt. Und dieses Auflösen oder dieses Nebulöse, das ist bei Jünger eigentlich oft früh zu finden, meiner Einschätzung nach, dass er es so gar nicht richtig fasst und dass er teilweise auch irgendwie so da rumstolpert. Also auch im positiven Sinn. Ich will das jetzt gar nicht verächtlich machen. Allein auch die Geschichte, wie sein Sohn dann auf den Marmorklippen umgekommen ist oder wie er dann, ja, sage ich mal, durch den Nationalsozialismus geschlüpft ist, weil ihm dann doch irgendwie oder weil möglicherweise Hitler die Hand drüber gehalten hat, das ist ja auch so eine umstrittene Sache. Und in der BRD wird das ja dann alles noch so ein bisschen vager.
Genau, also das hast du gut beschrieben. Ich sehe das auch so. Er hat ja auch mal gegen Ende seines Lebens fast wörtlich das bestätigt, was du sagst. Er hat mal gesagt, am liebsten würde er wie ein Tier in irgendeinem Sumpf vermodern, ne? Das geht ja in diese Richtung der Auflösung, ne? Oder nimm seine ganzen Drogenerfahrungen, die ja eigentlich auch nur, ja, so diese. Man hat immer gesagt, so diese Suche nach der Transzendenz des Lebens und so weiter, also die ja auch ganz stark traumbehaftet ist, ne? Also ich sehe das auch so, dass er eigentlich eine sehr, sehr, sehr traumhafte Figur gewesen ist und eigentlich ja wie so ein Besucher seines eigenen Lebens mir manchmal erscheint oder wie der Dichter Rolf Schilling, den du vielleicht kennst, mal gesagt hat, Jünger sei ein sesshafter Abenteurer gewesen. Ne? Also, das ist schon alles sehr spannend und auch da vielleicht nochmal anknüpfend an deine vorige Frage, schon von daher sieht man, das sind Sichtweisen, mit denen sich die Linke zum Beispiel in den seltensten Fällen befasst hat, was Jünger für ein unwahrscheinlich vielschichtiger Charakter war. Der weiß Gott nicht auf einige Artikel oder Bücher zu reduzieren ist, die er im Alter von 25 Jahren geschrieben hat, ne?
Ja, ganz genau. Es gibt ja auch das, also ein Buch, was mir sehr gut von Jünger gefällt, was aber leider immer so ein bisschen hinten runterfällt, ist Heliopolis. Das wurde ja dann 49 veröffentlicht, soweit ich weiß, also nach dem Krieg, und man kann es so gewissermaßen als Fortsetzung der Marmorklippen sehen. Und da ist ja auch der Protagonist Lucius De Geer, der so ein auch wieder so ein altadliger Offizierstyp ist. Und irgendwie spitzen sich dann die Dinge zusammen und dann, ich meine, ein Raumschiff kommt dann, ne, wenn ich mich recht erinnere. Und er entschwebt dann so diesen politischen Sphären und Kämpfen, um denen sich halt das ganze Buch dreht. Und als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gesagt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Der hat jetzt da halt die politische Debatte aufgemacht und die Stadt kämpft ums Überleben. Und am Ende macht er da halt den Dampfer. Aber das ist dann halt auch wieder dieses Transzendieren, dass er halt aus den Dingen herausschwebt.
Ja, ich muss dazu sagen, Heliopolis habe ich nie gelesen, weiß aber natürlich grob, um was es geht. Es hatte für mich dann so den Eindruck so von irgendwie so Science Fiction auf hohem Niveau, ne?
Ja.
Wurde ja ganz stark zerrissen auch. Also es
Ja.
ist, also ich erinnere mich gelesen zu haben, dass es wirklich eines seiner schwächsten Bücher gewesen sein soll. Aber er hat da ja auch so Dinge vorhergesehen, glaube ich, wie das iPhone zum Beispiel, ne?
Ja, genau.
Also
Also
ganz,
technisch
also
extrem vorausschauend bei vielen
genau,
Dingen.
ja.
Und ich meine, was bei Heliopolis halt irgendwie so das Problem war, ich finde, das hat sich nicht recht von den Marmorklippen abgelöst. Also es wirkt halt so ein bisschen wie so ein Wiederaufguss jetzt in einer anderen Epoche. Also wir sind jetzt alle weiter, die kämpfen halt nicht mehr mit Speeren und Hundemeuten, sondern halt mit technischen Gadgets. Und ich meine, das halt für die 40er Jahre war schon sehr visionär. Aber die Erzähllinie und die Aufmachung ist halt teilweise sehr nah an den Marmorklippen und dann halt dieses Deus Ex Machina, so jetzt kommt da so ein außerirdischen Schiff runter. Ja, kann man machen, aber ich verstehe das schon, dass das nicht so gut ankam bei den meisten.
Das ist,
Ja.
ich wollte nur sagen, ist vielleicht auch zeitlich zu nah an den Marmorklippen. Ne? Ich glaube, das
Ja.
ist so Anfang der 50er erschienen und die Marmorklippen im September 39, vielleicht ist es auch deshalb so auffällig, der Bezug. Ne?
Ja, denke ich auch. Und er hat sogar auch, glaube ich, früher geschrieben. Es wurde dann halt nur nach dem Zweiten Weltkrieg veröffentlicht. Genau, wie stehst du denn beispielsweise zum Spätwerk von Jünger? Weil das ist ja was bei vielen Leuten immer auch hinten runterfällt, weil ich meine, er hat zum einen ja Tagebuch geschrieben, eigentlich fast sein ganzes Leben lang. Die Alterswerke 70 verweht gibt es ja in 5 Teilen. Das sind ja mehrere tausend Seiten, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und viele sehen das halt, also viele nehmen es gar nicht wahr zum einen und viele sehen es aber auch sehr kritisch oder generell die ältere Entwicklung von Jünger. Das ist auch was wir in der Ausgabe ein bisschen thematisiert haben, weil Jünger sich ja komplett aus dem politischen Geschehen zurückgezogen hat. Und das war ja dann auch wiederum ein Streitfall mit Armin Mohler, der auch, ich habe ihn eben jetzt nur Sekretär von Jünger genannt, also vielen ist Mohler ja auch ein Begriff und ich will das ja gar nicht, seine Leistung gar nicht in Abrede stellen. Also war ja auch ein brillanter Denker und Literat, Theoretiker, der auch die konservative Revolution, den Begriff sozusagen genutzt hat, um diese Autoren der Weimarer Republik zusammenzufassen, der sich aber dann mit Jünger verworfen hat, weil er eben auch irgendwie so den Anspruch hatte, ja, hier Jünger, du Säulenheiliger der Rechten, mach mal was. Aber ja, Jünger saß halt in Wilflingen in seinem Jagdschloss und hat halt Käfer gesammelt und irgendwie ein bisschen in der Zeitung rumgeblättert. War das auch deine Wahrnehmung? Ich meine, du hast es ja dann sogar bewusst die 80er und 90er Jahre noch miterlebt.
Ja, dazu muss man auch sagen, Jünger hat dann ja mehr oder weniger Mohler sinngemäß geantwortet, er soll sich nicht seinen Kopf zerbrechen, weil er hätte seinen Kopf schließlich auch in zwei Weltkriegen hingehalten. Ne? Und ich fand Mohlers Anschauung zu diesen Themen früher legitim als wirklich junger Mann, bin aber mittlerweile so der Meinung, der Autor ist nun mal der Souverän über sein eigenes Werk und hat selbst darüber zu entscheiden, wo er die Akzente setzt. Ne? Dazu ist auch immer mehr rausgekommen, also Mohler war auch so ein ziemlicher Zu- und Zwischenträger auch. Also zwischen Carl Schmitt zum Beispiel oder Gerhard Nebel. Also er hat da immer wieder auch Öl ins Feuer gegossen und so die einen gegen die anderen ausgespielt. Ja, also menschlich gesehen war das auch alles nicht so doll, aber das würde jetzt eine andere Front aufmachen. Du hattest mich gefragt, wie ich zu dem Spätwerk stehe. Da muss ich sagen, also der späte Jünger, so sagen wir mal der Schere oder auch der späten Tagebücher, Der ist mir für mich heute weitaus interessanter als der frühe. Früher war das umgekehrt. Heute beeindruckt er mich eigentlich weniger so als dieser Kriegertypus oder der Chronist der Stahlgewitter des Ersten Weltkrieges, sondern wenn überhaupt, dann so eher in höherem Maße als der Bohemien in der Uniform des preußischen Offiziers oder der Autor von Kampf als inneres Erlebnis und später natürlich dann, ja, als Autor der Friedensschrift und seiner Tagebücher Strahlungen oder 70 verweht. Ne? Da ist für mich heute viel mehr rauszuziehen als, sagen wir mal, aus dem Wäldchen 125, um mal ein
Ja.
Beispiel zu bringen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin auch ein absoluter Fan seiner Briefe, die ich auch recht spät entdeckt habe. Also beispielsweise für die Hörer, die es nicht wissen, es sind unwahrscheinlich viele Briefwechsel mittlerweile bei Klett-Cotta veröffentlicht worden, also mit Friedrich Hielscher zum Beispiel oder Karl Schmidt, Rudolf Schlichter vor allen Dingen, dem Maler, auch die Briefe jetzt mit seiner Frau Greta, die unwahrscheinlich interessant sind, also für mich zumindest. Ich meine, sein Briefarchiv allein, das muss man sich mal vorstellen, soll ja aus ungefähr 130.000 Schreiben bestehen, ne?
Okay, das wusste ich nicht.
Und ja, ist ein absoluter Wahnsinn. Und soviel ich weiß, sollen ja nächstes oder übernächstes Jahr endlich auch die Briefe mit Friedrich Georg, seinem
Ah,
Bruder,
okay.
herausgegeben werden. Das wird natürlich nochmal eine absolute Fundgrube, obwohl ja Heimo Schrilk zum Beispiel sich auch schon in seiner Biografie einiger Briefe der beiden bedient hat.
Ja.
Naja, und
Ja.
dann muss man sagen, ja, sorry.
Nee, alles gut, sprich weiter.
Ja, und dann muss man sagen, der späte Jünger ist natürlich auch der, der über eine Vielzahl von Themen sich geäußert hat. Also über irgendwelche Absonderlichkeiten oder Schiffbrüche, die Traumwelten oder nehmen wir seine Sammlung der letzten Worte, die jemand gesprochen hat. So der Künder künftiger planetarischer Geschehnisse, der Prognostiker des Weltstaates, des Gestaltwandels oder der Erdrevolution, wie er ganz am Schluss gesagt hat, das sind natürlich Themen, die man von sonst Leuten eigentlich kaum hört. Und in seiner jüngerschen Eigenart, wie er das beschreibt, man kann dazu stehen, wie man will. Es ist auf jeden Fall immer. Ja, man liest das Atemverhalten, finde ich. Also
Ja, ja,
einfach
ja.
die Tatsache zu entdecken, dass es jemanden gibt, der sich mit solchen Dingen beschäftigt und zu welchen Schlüssen er kommt, ne?
Ja,
Oder auch
das
so
stimmt.
abseitige Dinge. Er hat ja geschrieben über Krankheit und Dämonie, Sprache und Körperbau, Typus, Name, Gestalt.
Genau, also ich glaube, was man bei Jünger wirklich festhalten kann, so paradiesvogelartig seine Gedankengänge ja im Alter auch wurden, man muss ihm immer zugutehalten, dass es wirklich originelle Gedanken waren. Also ich glaube, ich meine, man liest ja auch viel andere rechte konservative Autoren und wenn man irgendwie einen gewissen Überblick hat über Werke oder Strömungen oder sowas, dann merkt man ja schnell, okay, der hat jetzt da das Gleiche gedacht wie der und natürlich schreiben die nicht voneinander ab, aber es gibt ja so eine Grundtendenz, sage ich mal, zwischen verwandten Autoren. Ein Beispiel, zum Beispiel Julius Evola, wird ja immer sehr hochgehalten. Dann hat mich ein Bekannter überredet, ja, Müller, du musst jetzt mal Evola lesen. Dann habe ich halt Evola gelesen. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, Männer inmitten von Ruinen, glaube ich. Und ich fand das halt furchtbar fad, weil irgendwie ganz, ganz viele der Gedanken schon in der konservativen Revolution drin waren. Das hat mich dann nicht so richtig gepackt. Aber bei Jünger ist es halt so, auch wenn man das halt ein bisschen seltsam findet, ich glaube, da ist wirklich nahezu alles original, was er erdacht hat. Und was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war zum Beispiel das Sanduhrbuch. Das war ja ein größeres Essay aus den 50ern, müsste das auch gewesen sein, oder?
So um den Dreh oder
Ja.
Anfang 60er, ich weiß es nicht genau, ja.
Genau, wo er sich halt mit Uhren und Zeit befasst, wo man jetzt denkt, ja gut, ich meine, Uhr tickt, so was soll man da jetzt groß schreiben? Aber der schreibt dann halt 200, 300 Seiten hochinteressante Beobachtungen über die Zeit, über die Vergänglichkeit, auch über das Zeitmessen, dass wir uns gewissermaßen durch das Aufkommen der mechanischen Uhren von der natürlichen Zeit irgendwie entkoppelt haben und dass das alles durch die Maschinen dann getaktet wurde. Und also von mir große Anerkennung für dieses Buch. Das hat mich sehr, sehr interessiert und oder beim Lesen hat mich das sehr begeistert.
Ja, oder stimme ich dir absolut zu, oder nimm doch einfach so das Käfersammeln als subtile Jagd zu bezeichnen.
Ja.
Dafür allein gebührt ihm doch eigentlich schon der Nobelpreis.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist halt diese Eigenart von ihm, ne? Oder Dinge zu beschreiben, auf die man selber vielleicht mal so mit einem Randgedanken eben hatte, so das Phänomen des Selbstmords oder so. Da hat er ja einen ganzen Essay geschrieben. Oder nimm Annäherung, Drogen und Rausch, ne?
Ja.
Hier insbesondere der polnische Karpfen, wo er auch sehr viel Humor beweist. Ne? Ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast.
Ja, habe ich gelesen.
Ja, das ist doch, man hat ja immer auch gesagt, Jünger hätte keinen Humor gehabt. Das ist auch natürlich völlig falsch. Ne? Also erstens gibt es viele Stellen in seinen Briefen, also wo du wirklich lachen musst. Und es wurde auch oft beschrieben, dass er wirklich herzlich lachen konnte, ne?
Ja, ich meine, den polnische Karpfen, den gibt es in den gesammelten Werken, glaube ich, nur, ne? Gibt es nicht als eigenständiges Werk für diejenigen, die jetzt nachlesen wollen.
Ist das nicht ein Teil von Annäherungen, wenn mich nicht alles täuscht? Bin mir
ja,
jetzt
das
nicht
kann
ganz
auch
sicher.
Sein. Das kann auch sein. Aber auf jeden Fall, es gibt es jetzt nicht als Buch, also muss man dann ein bisschen recherchieren. Es kann auch sein,
genau,
dass es in den Annäherungen drin ist, wo er ja als Junge, ja, war noch nicht mal volljährig, ne, seinen ersten richtigen Drogenrausch erlebt und schiebt es dann auf den verdorbenen polnischen Karpfen, damit seine Mutter das nicht mitbekommt und er nachts das ganze Hotel wach macht.
Das ist zu schön, vor allem der Schluss. Weil er hat da ja irgendeine Substanz abgekratzt, die sein Vater irgendwie auf dem Dachboden hatte und dann war irgendwas.
Der Vater war Apotheker, der hatte halt immer Mittelchen da rumliegen.
Ja, irgendwie getrocknetes Marihuana oder keine Ahnung was. Und hat es dann, wie du sagst, eben ja als verdorbenen Karpfen dargestellt. Und als es wieder mal Karpfen gab bei den Jüngers zu Hause, an Weihnachten oder so, sagt die Mutter der versammelten Familie am Tisch, was ein verdorbener Karpfen bedeutet, davon kann Ernst ja ein Liedchen singen. Und Jünger schreibt dann nur als letzten Satz, ich hörte mich nur sagen, ja, Mutter, und ich spürte, wie ich rot wurde.
Ja, köstlich.
Zu schön.
Dann haben wir jetzt schon wieder einen anderen Teil von Jüngers Werk gestreift, nämlich die Drogen. Denn Jünger hat ja auch eine sehr vielschichtige Leserschaft, muss man ja sagen. Man hat ja die strammen Rechten, die dann eher beim nationalistischen Jünger hängen geblieben sind. Man hat die Biologen, die über seine Käfersammelleidenschaft zu Jünger gekommen sind, denn das muss man auch sagen, er war ja nicht so ein kleiner Hobby-Entomologe, sondern der hat das ja wirklich extrem systematisch betrieben, hat ja sogar eine der größten Käfersammlungen Deutschlands, also auch unfassbar, man kann Teile davon übrigens auch noch in Wilflingen, Jüngers letzten Wohnsitz besuchen, da gibt es das Ernst-Jünger-Haus, ist auch als Museum umgebaut, da kann man sich das anschauen und er hat ja zahlreiche Preise für deutsche Entomologen gewonnen, weil er halt wirklich eine Koryphäe auf seinem Gebiet ist. Aber da wollen wir jetzt gar nicht so weit abbiegen, sondern vielleicht eher bei den Drogen und dem Rausch, weil das ist vielleicht für viele auch interessanter. Wenn man Jünger so ein bisschen kennenlernt und einsteigt, dann merkt man halt irgendwann, oh Moment mal, der war ja befreundet mit Albert Hofmann. Und Albert Hofmann kennen ja auch viele vom Namen zumindest, denn der gute Mann war nicht nur Schweizer, sondern auch Entdecker des LSD. Und wie Jünger und Hofmann dann halt gemeinsam so die ersten Trips gemacht haben, das ist ja auch eigentlich ja ein Epochenbruch quasi. Also dass Hofmann selbst, der LSD zufällig entdeckt hat, bei seiner Arbeit als Laborant, ich glaube, was wollte er nicht, ein Kopfschmerzmittel entwickeln oder sowas, ne? Und dann hat er halt dieses LSD entwickelt und hat sich ja dann ein paar Mal stark überdosiert. Deswegen ist Hofmann ja heute auch noch so eine Art Säulenheilige der linken Hippie-Bewegung. Und dann haben halt Jünger und Hofmann Briefe geschrieben. Ich glaube, die sind auch noch nicht veröffentlicht. Und dann sich halt direkt dann zum Drogentrip getroffen, weil Jünger halt so fasziniert von dieser neuen Substanz war.
Ja, da muss ich dich korrigieren. Diese Briefe sind veröffentlicht, allerdings unerschwinglich. Lass mich nicht lügen, aber ich glaube, die kosten 150 € oder so.
Ja.
Also es ist sehr teuer.
Ja, gut, das ist halt immer schade, wenn die Verlage so Preise abrufen. Aber auch da, Drogen und Rausch, wie hast du Jünger auch in diesem Bereich kennen und schätzen gelernt oder ist das eher an dir ein bisschen vorbeigegangen?
Nö, also ich habe mich damit genauso beschäftigt wie mit seinen anderen Lebensetappen oder Erfahrungsetappen generell. Ich meine, für mich ist das so ein Muster. Er war ja eigentlich permanent im Rausch, wenn man so will.
Ja.
Also ich meine, was anderes denn sein Kriegserleben im Ersten Weltkrieg? Natürlich in einer völlig anderen Ausdrucksform. Oder seine ganzen nationalistischen Jahre in Berlin, also sagen wir mal so von 25 bis 31. Das Leben war ja unwahrscheinlich schnell damals und intensiv. Er hat ja auch Alkoholerfahrungen zum Beispiel in dieser Zeit stark gesammelt. Er war auch später kein Verächter von guten Tröpfchen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Auch seine Sammelleidenschaft, seine entomologischen Geschichten, das ist ja auch, hat ja alles einen gewissen Fanatismus auch, aber einen ruhigen Fanatismus, ne? Er ist einer derjenigen, der trotzdem immer noch die Kontrolle über sich hat, ne? Also er ist ja wie soll man das nennen? Also keiner, der ausflippt oder irgendwie die Kontenance verliert. Ne? Das ist ja das Interessante bei ihm. Er hat ja viele, viele Dinge mit Passion betrieben. Und ich meine, das siehst du doch allein schon daran. Ich meine, das Privilegierte mit dem Entdecker des LSD, diese Drogenexperimente zu machen, das zeugt ja schon davon, wie weit weg er von dieser profanen Drogenszene ist, ne? Die wir
Ja.
kennen und die sich natürlich auch nicht unter Kontrolle haben. Also natürlich ist das auch ein gewisses Privileg. Nicht jeder kann das tun, aber ja, das ist halt eben das typisch Jüngerische daran, ne?
Ja, absolut. Vielleicht ein praktisches Beispiel, wie man das so beschreiben kann, dieses transzendierende ja, Erfahrung sammelt, aber gleichzeitig dieses kühl systematisch Berechnende. Dass ja Jünger und Hofmann, wie sie halt ihre Drogentrips vorbereitet haben, also alles perfekt organisiert, alle Geräusch- und Störquellen ausgeschaltet, haben sich dann in Zimmer zurückgezogen, haben die gemeinsamen Musikstücke ausgewählt. Ich glaube, Mozart war es dann oder so, weil das halt wahrscheinlich genau geeignet war für diese Situation. Und dann schreiben sie halt ein Logbuch mit minutengenauen Eintragungen darüber, wie halt dann die Drogen anfangen zu wirken und was sie miteinander reden. Und das kann man halt dann wirklich nachlesen in den Drogen, in Annäherungen, dem Buch. Und das ist halt so faszinierend, wie sie dann langsam halt wegdriften und irgendwann nach ein paar Stunden dann wieder zurückkommen von ihrer Reise.
Ja, Jünger hat ja auch beschrieben, er ist ja eigentlich völlig unmusikalisch und hat dann während dieses Trips diese Mozart-Symphonie also förmlich aufgesogen und hatte also einen ganz neuen Zugang auch zur musikalischen Welt in dieser kurzen Zeit. Und er beschreibt das natürlich auch, wie man ihn kennt, sehr detailliert. Und er sagt dann ja am Schluss, glaube ich, auch, als er gefragt wurde, wie es war, hat er ja, glaube ich, gesagt, im Vergleich mit dem Tiger Meskalin wäre doch LSD nur ein Hauskätzchen.
Ja, das hat er dann auch schon probiert. Also da für die Drogenanhänger unter den Hörern, eine systematische Aufstellung findet man eben in Annäherungen aufgeteilt nach Kontinenten, also die europäischen Drogen, die asiatischen Drogen und die südamerikanischen oder amerikanischen Drogen. Und auch wieder typisch von Jünger, dass er dann direkt so eine Taxonomie aufmacht und dann irgendwie seitenlang darüber diskutiert, warum jetzt die Droge X eigentlich in diesen Kulturraum gehört. Aber nichtsdestotrotz sehr spannend und auch sehr logisch. Und man denkt dann halt zum ersten Mal darüber nach, warum ist das so, dass Schlafmohn beispielsweise aus Asien kommt und dort halt traditionell immer konsumiert wurde. Wohingegen halt sowas wie Mescalin dann eben aus Amerika kommt und Europa ja typisch für Alkohol und Äther beispielsweise ist. Also auch sehr, sehr faszinierend. Aber wir sind jetzt sehr unsystematisch durchgegangen. Wollen wir mal noch in die Zwischenkriegszeit fortschreiten, zurückschreiten, denn Da hast du ja deinen Artikel in der Jünger Sonderausgabe drüber geschrieben. Wie kann man sich da die Epoche vorstellen? Also Jünger selbst war Grabenkämpfer, wurde ja dann auch zum Leutnant befördert noch. Irgendwann war der Erste Weltkrieg aus und der Diktatfrieden von Versailles kam um die Ecke, Deutschland wirtschaftlich am Ende. Die ersten nationalistischen Bewegungen traten los, Freikorps, es ging um die Grenzen im Osten. Man wusste, der Kaiser war weg, die Monarchie war weg, Deutschland schwebte in so einem Vakuum. Wie war da Jüngers Weg oder Jüngers Schreiten durch diese Zeit?
Naja, also er kam aus dem Krieg zurück, glaube 14 Mal verwundet, einmal sogar sehr schwer mit einem Lungenschuss. Hat sich erstaunlich gut regeneriert von all diesen Blessuren und hat dann wahrscheinlich mit den Stahlgewittern und seinen späteren Kriegsbüchern auch sowas wie Traumaverarbeitung erfolgreich gestaltet. Also er ist nicht zerbrochen an dem ganzen Geschehen wie viele andere, sondern er hat, wie vorhin schon gesagt, er hat auf sich selbst geschaut und das für sich in seiner ihm gemäßen Eigenart bewältigt, sage ich jetzt mal. Und weil er natürlich zutiefst deprimiert war und natürlich auch wütend und aggressiv gegenüber den wahnsinnigen Tributleistungen, die der Versailler Vertrag dem Deutschen Reich oder Deutschland damals zugemutet hat, war er natürlich auch wieder auf dem Posten, um es mal so auszudrücken, und hat sich dann als Nationalist, der er ja mehr oder weniger auch schon immer war, jetzt war zwar nicht so der Prototyp des Soldaten, sondern eben des Kriegers, aber er war auch eine Art Prototyp des Nationalisten. Und als solcher wurde er dann ja auch zur Symbolfigur, der einen bestimmten Kreis auch um sich geschart hat, die sich dann manifestiert haben in verschiedenen Zeitschriftengründungen. Das hat dann Mitte der 20er Jahre begonnen. Also Jünger und sein Kreis wollten der Weimarer Republik die Notwendigkeit oder Gewissheit eines völlig anderen Glaubens auch vermitteln. Der hatte vorhin ja schon gesagt, dass man viele Zitate aus dieser Zeit und diesen Zeitschriften aus dem Zusammenhang reißen kann. Und wenn man sonst nichts von Jünger weiß, sind die tatsächlich natürlich, die zeigen das Bild eines extrem aggressiven nationalistischen Revanchisten, sag ich jetzt mal. Also so Sachen wie der Tag, an dem die parlamentarische Demokratie zusammenbricht, wird unser größter Festtag sein und solche Geschichten. Natürlich kann man die heute als lilientreuer Anhänger unserer Demokratie, in Anführungszeichen, muss man die natürlich verurteilen. Aber gut, da sollten wir uns gar nicht lange aufhalten. Lange Rede, kurzer Sinn. Er wurde zum Zentrum eines kleinen elitären Kreises, der allerdings in der Praxis, das muss man ganz klar sagen, im Gegensatz zur immer stärker werdenden NSDAP beispielsweise kaum was bewirkt hat. Also man war dort natürlich auch, hat sich sehr elitär gegeben, hat sich im Romanischen Café getroffen in Berlin, wo ab und zu auch Goebbels aufgetaucht ist zum Beispiel, und hat mehr oder weniger ja aus einer doch recht intellektuell privilegierten Position heraus den Angriff gegen den Staat von Weimar vorgetragen mit Zeitschriften, die deren Auflage aber nie mehr als 2000 Exemplare oder so betragen haben. Aber auch das zeigt ja, dass er bei aller Sympathie für anfängliche Sympathie für Hitler und die NSDAP trotzdem niemals in die Versuchung geraten ist, dieser Form der plebiszitären Demokratie, wie er es genannt hat, irgendwie näher zu rücken und sein weiterer Weg im nationalsozialistischen Staat zeigt dann ja auch, wie souverän und untadelig er in den ganzen Jahren geblieben ist.
Ja, ja. Ich glaube, eine Reminiszenz zu heute müssen wir vielleicht noch kurz bringen. Da würde mich deine Meinung sehr interessieren. Glaubst du denn, dass aufgrund der großpolitischen Ähnlichkeiten zwischen der späten Berliner Republik, wie Kollege Fechter immer sagt, also zu unserem heutigen System, und der Weimarer Republik, dass heute halt jungen konservativen Rechten jünger halt sehr, sehr gut passt, weil man halt in der Epoche lebt, die natürlich mit einer komplett anderen Dynamik und Intensität doch irgendwo so diese Parallelen aufweist. Man spricht ja dann von diesem dysfunktionalen Parlamentarismus-Beispiel, mit dem ja irgendwie alle unzufrieden sind, sodass halt diese Denke aus der Zwischenkriegszeit, insbesondere konservative Revolution, einfach von ganz alleine heute wieder an die Oberfläche gespült wird. Oder glaubst du, das hat eher damit zu tun, dass halt ja Jünger immer ein Dauerbrenner war und Armin Mohler das damals einfach publik gemacht hat?
Also, ich glaube, da muss man schon eine Unterscheidung treffen, weil der heutige Staat, Bundesrepublik, oder das, was vom Staat noch übrig ist, ist ja spätestens seit der Migrationskrise 2015, ist ja eigentlich auf Selbstzerstörung angelegt. Und auch seine maßgeblichen Repräsentanten, inklusive aller Oppositionsgruppierungen, mit Ausnahme der AfD. Das ist ja schon mal der große Unterschied im Selbstverständnis eines Staatswesens im Vergleich zur Weimarer Republik. Also, dass ein Staat und seine Repräsentanten alles daran setzen, sich selbst zum Verlöschen zu bringen und die ihn tragende Bevölkerung, das ist ja eigentlich was nie Dagewesenes und auch was mit dem Jünger nie konfrontiert gewesen ist und auch in Weimar nicht. Der Unterschied besteht auch darum, in Weimar waren selbst die Führer, die maßgeblichen der KPD, im Grunde genommen noch national. Ja. Also wenn du dir so Dinge überlegst, dass Anfang der 30er Jahre ein Ernst Thälmann oder Ernst Torkler plötzlich auf Ulrich von Hutten verwiesen haben oder auf Thomas Müntzer, das würde keinem der heutigen Repräsentanten der Linken im Traum einfallen, abgesehen davon, dass ich vermute, dass sie die Namen noch nicht mal kennen. Oder wenn man jetzt sieht, dass sie auch ihre eigenen Leute maßregeln, wenn sie während einem Parteitag jubeln, wenn Deutschland ein Tor geschossen hat bei der WM. Ne?
Ja, ja.
Okay, das will ich aber jetzt gar nicht vertiefen. Das heißt, ein solcher Lemmingstaat, wie wir ihn heute haben, gab es damals nicht. Aber sich das zu eigen zu machen, was Jünger damals von hoher intellektueller Warte aus gegen den Weimarer Staat ins Feld geführt hat, das finde ich durchaus sinnvoll und legitim. Das heißt aber nicht, dass Jünger unbedingt verpflichtet war, in den 50er oder 60er Jahren jetzt unbedingt diese Phase seines Lebens wie eine Monstranz vor sich herzutragen, wie Mohler das gefordert hat. Ne? Also er hat ja selber auch mal gesagt, was ich damals vom Stapel gelassen habe, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich glaube sogar, dass das wirklich zutrifft. Du hast es vorhin gut beschrieben, dieser träumerischen Art, mit der er durchs Leben gestolpert ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch hier der Fall war und dass der Jünger von 1970, sagen wir mal, nur noch einen Bruchteil von dem im Kopf hatte, was seine 140 Artikel aus der Nationalistenzeit beinhalten.
Ja? Ja, ja.
Aber für uns, sage ich jetzt mal, von Jünger auch aus dieser Weimarer Phase zu lernen, ist durchaus sinnvoll. In meiner Jugend, bedauerlicherweise, musste man sich diese Artikel noch mühselig irgendwie zusammenklauben. Seit den 90er Jahren ist ja dankenswerterweise bei Klett-Cotta auch der Band erschienen, der diese ganzen Artikel vereint. Ist auch jedem, der sich dafür interessiert, nur zu empfehlen. Ne? Da sind die ganzen Beiträge drin.
Ja, ja.
Weiß gar nicht, ob das jetzt deine Frage war, aber.
Na, doch, doch, absolut.
Okay.
Dann lass uns, du hast es auch eben kurz angerissen, dass Jünger sich nie vereinnahmen ließ. Das ist ja immer so eine Formulierung, die man ganz oft hört, weil er steht halt nicht nur zwischen den Dingen, sondern als Schriftsteller macht er sich halt auch mit keiner Seite gemein. Aber das hat sich ja in der, sagen wir mal, in der Hochphase der nationalistischen Bewegung, sagen wir mal, späte 20er Jahre, war das ja noch nicht so klar. Also diese nationalistischen Zirkel um die Jüngerbrüder, aber ja auch Carl Schmitt und andere rechte Vordenker und Autoren haben ja durchaus mit dem Nationalsozialismus geliebäugelt. Wo kam dann irgendwann der Bruch? Also warum ist Jünger nicht einer der vielen, vielen, vielen Mitläufer geworden oder sogar der vielen, vielen Funktionäre geworden, die dann halt später mit dem Siegeszug der NSDAP auftauchten? Also wo war bei Jünger im Kopf die Blockade, dass er gesagt hat, nee, da mache ich nicht mit, das passt mir nicht?
Naja, einmal, weil ihm die ganze Bewegung, die SA und so weiter, wohl als viel zu plebejerhaft erschienen ist. Ne? Ich meine, man muss sich vorstellen, er kam hochdekoriert aus dem Krieg, er war Träger des Pour le Mérite, des höchsten preußischen Ordens überhaupt. Er hatte sich selber einen Namen genannt und hat als solcher natürlich auch eine gewisse aristokratische Selbsteinschätzung gehabt, ne, die ihn gegenüber solchen Leuten, ich meine, gut, er kannte so diesen Frontkämpfertypus ja auch aus dem Schützengraben des Ersten Weltkrieges. Nicht viel anders war die SA ja letztlich, aber das war ihm eben nicht gemäß. Und politisch glaube ich mich zu erinnern, dass er irgendwann mal geäußert hat, er hätte Hitler irgendwann so als den Napoleon des allgemeinen Wahlrechts angesehen. Und das ist natürlich etwas, was
Es
Jünger gar
klingt
nicht
sehr nach
mag.
Jünger, ja.
Bitte?
Das klingt sehr nach Jünger, ja.
Ja, er wollte ja, wie gesagt, er wollte ja eigentlich den Staat mehr oder weniger, ich sag's mal vorsichtig, putschistisch überwinden, den Weimarer Staat, ne? Und dann war auch ein großes Misstrauen in ihm aufgekommen, als insbesondere Hitler nach seinem berühmten Legalitätseid im, glaube, September 1930, als die NSDAP nicht in der Vehemenz die Landvolkbewegung in Schleswig-Holstein unterstützte. Was für Jünger also gar nicht ging. Ich weiß nicht, ob die meisten Leute wissen, ganz kurz, es gab in Schleswig-Holstein eine Besonderheit, dass ja, Bomben in Rathäuser geworfen wurden. Also das
In
eine richtige Kla
Finanzämtern.
auf Finanzämter, genau, weil da eben die Bauern stark unterdrückt wurden und alle hochverschuldet waren. Und die schleswig-holsteinische Landvolkbewegung unter der schwarzen Bauernfahne. Wenn das erstmal soweit ist, weiß man eh, was es geschlagen hat, wenn die schwarze Bauernfahne weht.
Ja.
Und Jünger stand also rückhaltlos dahinter, hinter diesen Aufständen. Und Hitler war das zu heikel damals. Er hat 4 Wochen vorher den Legalitätseid geleistet. Dann konnte er nicht ein paar Wochen später mit der NSDAP diese Dinge gutheißen, also Parteitaktik. Ne? Und das hat
Ja.
Jünger ihm sehr übel genommen. Und ich glaube, all solche Dinge haben dazu beigetragen, neben seiner eigenen aristokratischen Lebensform, dass diese Massenbewegung NSDAP ihm überhaupt nicht gemäß war. Was nicht heißt, dass er mit vielen Dingen auch nach 1933 nicht einverstanden gewesen wäre. Ne? Also zum Beispiel den Österreich-Anschluss hat er voll und ganz begrüßt, während sein Bruder Friedrich Georg zu ihm gesagt hat, ja, aber man hat doch letztlich nur einen Gefängnisflügel an den anderen angebaut. Ne? Also gab es dann einen Disput. Ne?
Ja.
Man muss da unterscheiden. Er ging hier ganz undogmatisch an die Sachen ran und hat gesagt, die und die Dinge sind richtig und die Dinge lehne ich aus tiefstem Herzen ab. Das hat mit Deutschland nichts zu tun. Das hat keine Tradition. Das ist nicht preußisch, wie zum Beispiel die Niederschlagung, die blutige der Römerrevolte und. Also da könnte man sich jetzt noch im Detail verlieren. Ich glaube, das war
Ja.
sein Zugang. zur nationalsozialistischen Bewegung in der Weimarer Zeit und auch später dann im real existierenden NS-Staat.
Ich glaube, es fällt halt heute deswegen auch sehr, sehr vielen Menschen schwer, insbesondere den Linken natürlich, da überhaupt ein differenziertes Bild gelten zu lassen, weil, wie wir alle wissen, NSDAP, NS-Staat, hundertprozentig böse, Demokratie hundertprozentig gut und aus der Zeit heraus ist das aber halt einfach falsch. Sondern es gab halt diese unvorstellbaren Facetten und Grautöne in einer hochdynamischen Gesellschaft. Du hast eben ja auch angesprochen, dass sie sehr wohl die Weimarer Republik beseitigen wollten. Das klingt dann so, dass halt so ein paar Extremisten da am Rande irgendwelche Putsch-Umsturzpläne hatten. Aber faktisch war es ja so, dass der Großteil der Parteienlandschaft ja sogar in den 20er Jahren die Weimarer Republik beseitigen wollte. Also es gab ja nur zwei oder drei staatstragende Parteien, halt Zentrum, DDP und ja, das war es eigentlich schon, oder? Also die sich
Also
un
SPD würde ich auch noch dazu zählen.
zumindest später dann. Am Anfang waren die auch nicht so ganz d'accord mit der realen Republik. Und dementsprechend war eigentlich dieser Staat ja von Flügeln geprägt und nicht von der Mitte. Und das muss man sich halt immer vergegenwärtigen, dass Jünger da jetzt nicht irgendwie so der einzelne Ausreißer war, sondern dass gerade halt bei den Intellektuellen da mit allerhand neuen Ideen um die Ecke gekommen ist. Zumal es ja auch keine staatliche Festigkeit so gab, weil das Kaiserreich war abgerauscht, der Kaiser war ein Dorn. Wir haben da jetzt irgendwie, wir sind da in so ein neues System reingestolpert und logischerweise will man dann als denkender Mensch das verändern und möglicherweise eben auch überwerfen. Und so entstanden ja diese Bewegungen. Dann lass uns noch ein paar Takte zum Nationalsozialismus aufkommen, also wie Jünger selbst darin gestanden hat. Er hat sich halt von der NSDAP und Hitler, ja, kann man sagen, langsam schleichend entfremdet. Spätestens im Zweiten Weltkrieg war es aber dann so, dass er eigentlich relativ offen zur Opposition des Nationalsozialismus gezählt werden konnte, würde ich sagen. Würdest du da mitgehen? War er wirklich ein Oppositioneller oder hat er das Ding einfach nur ausgesessen und mit ein paar interessanten Typen rumgehangen?
Also Oppositioneller würde mir zu weit gehen. Er hatte halt auch hier wieder das Glück, dass er nach einer relativ kurzen Zeit im Frankreichsfeldzug wiederum, wie so oft in seinem Leben, in einen relativ elitären Kreis berufen wurde, nämlich in den Kreis des Oberbefehlshabers von Paris, ne? Stülpnagel und so weiter. Und dort saß er dann zusammen in der Georgsrunde, so nannte sich das, mit hochrangigen Offizieren, vielen Adligen, die dann auch später im Gefolge des 20. Juli teilweise auch hingerichtet wurden. Und hatte auch hier wieder das Glück, so mehr oder weniger eben als uniformierter Flaneur in Paris umzustreifen, in den Antiquariaten oder bei seinen diversen Geliebten und so weiter. Also er war hier in einer enorm privilegierten Situation. Er war ja zuständig für die Briefzensur der deutschen Soldaten, die Briefe aus Paris geschrieben haben und hat es dann so gehandhabt, dass er Briefe, die einen Inhalt hatten, die den Schreiber wirklich hätten vors Kriegsgericht bringen können. Die hat er unterschlagen. Aber um ein gewisses Soll, ein Plan soll vorweisen zu können, hat er dann kleinere Vergehen gemeldet, ne? Die also nur mit einer Rüge oder keine Ahnung, mit einem Anschiss vor versammelter Mannschaft oder so geahndet wurden. Also da zeigt sich seine Menschlichkeit ja auch wieder oder auch seine Verbindungen zu französischen Schriftstellern, die er dort gepflegt hat und so weiter. Er war, da habe ich das, glaube ich, mal in meinem Essay geschrieben, er war ein ganz vager Mitwisser der ganzen Geschehnisse. Also es ist definitiv so, dass er weder den Zeitpunkt kannte, den 20. Juli, als Termin eines Attentats auf Hitler. Noch war er in irgendeiner Reserve gewesen, die dafür bereit stand. Er ist selber ja auch überrascht worden von dem eigentlichen Geschehen und hat dann halt mehr oder weniger mitbekommen in Paris, dass das Ganze ja zum Scheitern verurteilt war letztlich. Und hat dann ja die schöne Äußerung getätigt, man hätte die Riesenschlange im Sack gehabt und wieder rausgelassen, ne?
Ja, ganz genau. Lass uns zum Abschluss, ich weiß, es wird dir sehr schwer fallen, aber nenn uns deine Top 3 Jüngerbücher und welches Einstiegsbuch du jemandem empfehlen würdest, der Jünger gar nicht kennt.
Das ist wirklich schwierig. Also, obwohl ich mit den Jahren, wie schon gesagt, mehr oder weniger ein Anhänger eher seines Spätwerks bin, ist trotzdem eines meiner wirklichen Top-Jüngerbücher Der Kampf als inneres Erlebnis. Neuerdings auch Die Marmorklippen, seit ich es wiedergelesen habe. Die erste Fassung des abenteuerlichen Herzens.
Ja.
Mit der zweiten kann ich offen gestanden bis auf einzelne Fragmente wenig anfangen. Das ist eigentlich ein völlig anderes Buch. Also ist eigentlich sehr verwirrend, dass die beide den gleichen Titel tragen, also erster und zweiter Teil. Naja, und dann muss ich sagen, eigentlich sehr, sehr viele, aber ich bin ein großer Fan, wie erwähnt, seiner Tagebücher von Beginn an bis zum Schluss und auch seiner Briefe. Also die Briefe sind
Ja.
für mich sehr wichtig geworden, weil hier ja für den Leser sehr gut herausgestellt wird, wie er zu verschiedenen Dingen stand, wie er auch zu den Korrespondenten jeweils stand. Also nehmen wir Karl Schmidt, Friedrich Hielscher, seine Frau und so weiter. Deshalb bin ich ja auch so heiß auf die Briefe mit Friedrich Georg, die demnächst
Ja.
kommen. Und weil hier auch sehr deutlich wird, wie er mit Kritik dieser Leute teilweise umging. Also nimm die berühmte Kontroverse mit Karl Schmidt zu Beginn der 50er Jahre, dann auch die lange Zeit ja zur Funkstille geführt hat. Ja, es sind weniger so die Klassiker, die man jetzt vielleicht denken würde, wie der Arbeiter oder so. Die sind alle toll und lese ich auch immer wieder. Aber Tagebücher und Briefe sind für mich, haben enorm an Stellenwert, zugenommen.
Okay, ja, sehr interessant. Also ich habe tatsächlich die erste Fassung des Abenteuerlichen Herzens nicht gelesen. Dann weiß ich, was ich jetzt als nächstes tun werde. Ich kenne nur die zweite. Ich wusste nicht, dass das so weit auseinander geht. Also klar, er hat ja einiges editiert, aber wenn du meinst, dass es sogar fast zwei Bücher sind, super interessant. Bei mir wäre es, ich glaube, ich habe tatsächlich den Waldgang auf 1 auch schon immer. Das war einer der ersten Bücher von ihm, die ich gelesen habe, die aber auch immer noch weit, weit vorne stehen. Die Strahlungen sind bei mir bei der zweiten Lektüre ein bisschen nach oben gekommen, weil gerade wenn man versucht, die Kriegszeit zu verstehen, da muss man halt sagen, dass Jünger wirklich als Chronist einen unfassbar guten Job gemacht hat. Weil klar, jeder lernt irgendwie Zweiter Weltkrieg, teilweise so NS, berührt das ja dann auch. Das lernt man in der Schule, das lernt man in der Uni, dann sieht man das bei Arte, dann denkt man irgendwann so, ja, okay, ich weiß jetzt so, wie das da war. Und ja, Pustekuchen, man weiß gar nichts. Und mit Jünger ist es tatsächlich so eine Möglichkeit, da halt wirklich einzusteigen und halt auch so diese Lebenswelten von einem Soldat eigentlich kennenzulernen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und was ich tatsächlich auch mag, alle Romane, also Gläserne Bienen und Heliopolis, kurz schon mal drüber gesprochen. Und ja, ansonsten kann ich eigentlich nur zustimmen, die Tagebücher sind weit vorne. Die Reisetagebücher werden auch oft unterschlagen. Und als Startempfehlung, da hast du jetzt gar nichts gesagt eben, was soll der junge Leser, soll der einfach nur nach seinen eigenen Präferenzen schauen und sein eigenes Themengebiet festlegen und dann mit einem Jüngerbuch einsteigen, das dazu passt, oder?
Ich glaube fast, das muss man bei jemandem, der ja immerhin auch 102 Jahre alt geworden ist und auch so eine Zeitspanne zur Verfügung hatte, schreibend tätig zu sein, muss man das so sagen, dass jeder da seinen eigenen Zugang finden muss. Weil wenn du jetzt jemandem sagst, ja, lies die Stahlgewitter, dann ist vielleicht der Jünger von damals im gleichen Alter wie der Leser.
Ja.
Aber es kann sein, dass er dadurch abgeschreckt wird oder auch fasziniert wird. Also ich glaube, das ist so individuell. Ich würde sagen, der Kampf als inneres Erlebnis eignet sich ganz gut für die Denkweise des Jünger, sage ich jetzt mal. Und er erfährt natürlich auch sehr viel über die Tagebücher. Oder meinetwegen, lass es auch so Dinge sein wie die Übersiedlung der Familie Jünger nach Goslar nach 1933, die ja in den subtilen Jagden geschildert wird. Also die ganzen Goslar-Berichte und so weiter, die finde ich auch sehr aufschlussreich und sehr spannend auch. Weil die auch so ein bisschen in seinen wirklichen Alltag auch Einblick geben, der ja doch nicht so bekannt ist, ne?
Ja, absolut. Auch die jungen Jahre werden ja auch oft unterschlagen, wie faszinierend. Er ist ja in die Fremdenlegion abgehauen, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Also gerade diese Detailberichte sind halt da super, super spannend. Gut, der Podcast ist fast am Ende zum Abschluss, aber natürlich noch den Hinweis: schaut mal auf der Seite marmorklippen.de rein. Das ist die Seite von Werner Preuninger. Da findet man alle Informationen zu seinen Publikationen, was er so in den letzten Jahren geschrieben hat. Und genau, und dann kann ich natürlich noch darauf verweisen, dass Werner bald auch ein Grauzone Plus Autor sein wird und dann den ersten Artikel bald zu Papier bringen wird. Und da freuen wir uns dann natürlich auch drauf. Und ansonsten natürlich die Jünger Sonderausgabe gibt es bei uns in unserem Laden online. Also ich glaube 12,50 € kostet sie oder halt im Kaiser-Abo gratis mit dazu. Da gibt es einen wirklich fundierten Einstieg in das Werk und das Denken von Ernst Jünger mit ganz, ganz vielen Aspekten, auf die wir noch gar nicht gesprochen haben. Und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank, Werner, für deine Expertise.
Gerne, und die Leute dürfen mir auch gerne auf Instagram folgen.
Guter
Ja.
Hinweis, also auch auf
Wenn
Instagram.
schon, denn schon.
Ja, die Technik schreitet voraus. Wie sehr würde Jünger sagen, wir schreiten in ein titanisches Zeitalter hinein. Und von daher auch über Instagram mal schauen bei Werner Preuninger und natürlich die Grauzone abonnieren, folgen. Und dann bleibt mir auch nur zu sagen, bis nächste Woche im nächsten Podcast. Ciao, ciao.